Wir wollen versuchen, an diesem Vormittag einen Eindruck zu bekommen von dieser langen Zeitperiode zwischen Mose, dem Gesetzgeber, dem Mittler des Gesetzesbundes, und Malachi, dem letzten Propheten. Die beiden Stellen, die gelesen wurden aus 5. Mose und aus Malachi, spannen in der Tat nicht nur chronologisch den Bogen, sondern auch den Spannungsbogen, den Mose mit der Gabe des Gesetzes erzeugt. Wir werden hoffentlich noch sehen, was ich damit meine. Nun, mit Mose beginnt ein neues Zeitalter. Das lässt sich einmal daran erkennen, wenn wir lesen, was durch Mose und in seiner Zeit geschah. Und es wird im Neuen Testament bestätigt, indem der Herr Jesus selbst diese Zeit zusammenfasst, mehr als einmal spricht er zusammenfassend von Gesetz und Propheten. Sie bilden, obwohl sie gewiss Unterschiede aufweisen, doch eine höhere Einheit. Ich lese dazu einen Vers aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 12. Hier sagt der Herr Jesus: Alles nun, was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, also tut auch ihr ihnen, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Das Gesetz und die Propheten. Auch in Kapitel 11 werden die beiden zusammengenommen. Matthäus Kapitel 11, Vers 13. Alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Also diese Periode gehört zusammen. Nun, wir lesen im 2. Mosebuch, wie Gott anfängt, Dinge zu erfüllen, wie er anfängt zu handeln, um so Verheißungen, die er bereits im 1. Mosebuch gegeben hat, auch auszuführen. Wir stellen erneut fest, dass der Gott, der im Anfang schuf und sprach, dass er der treue Gott ist, der von Anfang an seine Absichten vor Augen hat und auf die Erfüllung dieser Absichten hin arbeitet. Und das schafft eben das, was ich gestern nannte, Kontinuität. Nun, wie wichtig ist es, dass wir das in der Bibel erkennen, Kontinuität. Dass Gott ein treuer Gott ist, der gleiche Gott, der beständige Gott, der sich nicht ändert. Wir brauchen dieses Wissen gerade dort, wo es darum geht, dass wir Menschen den Weg aus unserem Dilemma, in dem wir sind, herausfinden. Das Dilemma des gefallenen, des sündigen Menschen, der Tod, der herrscht, von dem hörten wir gestern. Und das Einzige, was ihn retten kann, oder der Einzige, der ihn retten kann, ist Gott. Und menschlicherseits bedarf es des Glaubens. Und Glaube heißt, dass wir jemandem vertrauen können, der vertrauenswürdig ist. Und so zeigt Gott immer wieder, dass er derselbe ist. Er, der zu den Vätern sprach. Er, der im Anfang alles schuf. Und das wird auch einleitend zu dieser Periode Mose bis Malachi deutlich. Im 2. Mosebuch erscheint Gott dem Mose als der Gott der Väter. Das steht in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Kontinuität. Mit Mose beginnen Erfüllungen von Verheißungen, die Gott dem Abraham bereits gab, in 1. Mose 15, ich greife nur eine Stelle heraus, sagt Gott zu Abraham, 1. Mose 15, Verse 13 und folgende. Und Gott sprach zu Abraham, oder Abram steht hier noch, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist, und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Und dann wird das Land mit seinen Grenzen beschrieben, das Gott Abraham und seinen Nachkommen verheißt. Und 2. Mose, die ganzen Mosebücher, das Buch Josua, dienen dem Erweis der Wahrhaftigkeit der Verheißungen Gottes. In der Tat bekommt Israel das Land, nachdem es 400 Jahre in der Fremde in Ägypten gelebt hatte, kehrt zurück in das Land, in dem Abraham gelebt hatte, und nimmt es in Besitz. Kontinuität also, Gott ist der, der Verheißungen gibt, Gott ist der, der handelt, und Gott ist der, der zu Israel redet und ihm einen Weg zeigt, wie es in den Genuss der von Gott bereiteten Segnungen gelangen kann. Ich wiederhole die beiden Punkte, die wir gestern Abend hörten. Es ist immer der gleiche Weg, auf dem Gott den Menschen rettet. Erstens, Gott tut alles, und darum lesen wir im 2. Mosebuch davon, dass in der, als Mitte, als Zentrum der Befreiung Israels steht ein Opfer, das Passahlamm. Gott muss alles tun, Gott muss die Folgen der Sünde auf sich nehmen, so wie er es getan hat in der Sendung und in der Dahingabe seines Sohnes. Und der Mensch muss glauben. Diese beiden Dinge, diesen begegnen wir auch in diesem neuen Zeitalter. In 2. Mose, Kapitel 4, Vers 1, Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören. Dann Vers 9, es wird geschehen, wenn sie selbst diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören. So sollst du dann noch ein Zeichen tun. Und dann Kapitel 4 am Schluss, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Kinder Israel heimgesucht und dass er ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Soweit stellen wir also fest, diese Grundsätze bleiben immer gleich. Die Treue Gottes, die Beständigkeit Gottes, er erfüllt seine Verheißungen. Der Weg, auf dem der Mensch je hat gerettet werden können, ist seit den Tagen Adams und Abels und Abrahams, auch während der ganzen Gesetzeszeit, der gleiche. Nun, wir werden noch aufs Gesetz zu sprechen kommen. Wozu denn das Gesetz? Es war nicht gegeben, um den Menschen zu retten. Es wurde nie ein Mensch durch das Gesetz gerettet. Nie! Auch in den Tagen Moses nicht. Zu allen Zeiten wurden Menschen nur gerettet, weil Gott bereit war, die Folgen der Sünde auf sich zu nehmen. Und er hat natürlich solchen, die ihm dann glaubten, im Wissen und im Vorhersehen des Opfers seines Sohnes Menschen vergeben und aufgrund ihres Glaubens sie gerechtfertigt und gerettet. Das war zu allen Zeiten so. Nun, es ist doch eine bemerkenswerte Geschichte, die wir hier vor uns haben. Gott führt Abraham in das Land der Verheißung, und nachher sagt er ihm, aber 400 Jahre lang werden deine Nachkommen nicht in diesem Land sein. Und dann werde ich deine Nachkommen in dieses Land zurückführen und ihnen dieses Land geben. Warum diese lange Geschichte? Warum dieser lange Umweg? Wir werden nachher noch von noch einem Umweg hören. Es wird uns ein Grund genannt. In 1. Mose 15 wird ein Grund genannt. Im Vers im Vers 16. Im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Also, ein Grund ist die Sünde der Bewohner des Landes. Die Sünde muss zuerst ausreifen, ganz allgemein gesagt, bevor Gott den Menschen segnen kann, muss offensichtlich die Sünde zuerst ausreifen, muss ihren Gang gehen. Aber es hängt auch mit Israel zusammen. Israel muss in der Gottesferne empfinden, oder in der Ferne der Verheißungen, und das bedeutet auf uns übertragen, in der Gottesferne empfinden, was es heißt, ohne Gott zu leben, ohne den Gott der Väter zu sein. Und so lässt Gott es zu, Gott führt es so, dass Israel leidet, dass ihnen das Leben bitter wird. Und das weckt in ihnen den Wunsch nach Errettung. Und genau so geht es uns. Genau so geht es jedem Menschen. Und so ist das Handeln Gottes mit Israel Anschauungsunterricht für sein Handeln auch mit einzelnen Menschen. Die Sünde muss bei uns auch zuerst ausreifen. Wir müssen zuerst merken und kapieren, was Sünde ist, was Sünde anstellt, was durch die Sünde des Menschen geschieht und wie die Sünde es ist, die uns zerstört und kaputt macht. Und so müssen jetzt im übertragenen Sinne 400 Jahre verstreichen. Also es können auch 4 Jahre sein oder 4 Monate. Je kürzer, je besser. Aber es muss auch in unserem Leben uns selbst deutlich werden, wie destruktiv Sünde ist. Und dann müssen wir empfinden lernen, und wir empfinden es auch, wie furchtbar ein Leben ohne Gott ist, wie bitter das Leben ohne Gott ist. Den Israeliten wurde das Leben bitter gemacht, steht in 2. Mose 1. Sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln und durch allerlei Dienst auf dem Felde. Und damit hängt zusammen, oder das ist der Grund, warum Gott diesen Umweg geht. Gott muss auch mit uns lange Umwege gehen, bis wir endlich merken und kapieren, wir brauchen unseren Gott, wir brauchen unseren Retter, wir brauchen sein Opfer, wir haben sein Heil nötig. Und das, was hier an Israel demonstriert wird durch diesen Umweg über Ägypten, das ist gleichzeitig auch eine Gegenstandslektion für die ganze Menschheit. Gott muss den Menschen lange Wege führen und es braucht sehr, sehr lange, bis der Mensch erkannt hat, nachdem die Sünde ausgereift ist, wie notorisch böse der Mensch ist und wie er absolut unfähig ist, diese Welt in Ordnung zu bringen. Die Schöpfung, die Gott ihm anvertraut hat, wie er sie am Ende an den Rand des Chaos nur führen kann. Und erst dann ist eine Menschheit bereit, sich der Regierung dessen zu unterwerfen, der allein diese Schöpfung für Gott verwalten kann. Und unter dessen Regierung kann der Mensch erst eingehen in das von Gott dem Menschen bereitete Reich unter der Regierung seines Sohnes. Nun, wir haben gesehen, Glaube seitens der Israeliten führt dazu, dass Gott sie retten kann. Und dann wird am Berg Sinai der Gesetzesbund errichtet. Wozu denn das Gesetz, fragen wir uns wiederum. Wir hatten gesehen, Abel glaubte und wurde so gerechtfertigt, Noah glaubte und wurde so gerettet, Abraham glaubte und wurde so gesegnet, Israel glaubte und wurde aus Ägypten herausgeführt. Ja, wozu denn das Gesetz? Ein weiterer Umweg, den Gott gehen muss. Das Gesetz wurde neben eingeführt, um dem Menschen zu zeigen, wie sündig er wirklich ist. Ich sprach vorhin vom Ausreifen der Sünde. Ja, das müssen wir lernen und erkennen und sehen, wie viel Böses in uns ist. Wie destruktiv die Sünde ist. Aber die Sünde hat auch eine andere Seite. Eine Seite, die Gott uns ebenfalls zeigen muss. Ich schlage auf Römer Kapitel 5. Hier steht in Römer Kapitel 5, Vers 20. Das Gesetz kam daneben ein, auf das die Übertretung überströmen würde. Also das Gesetz war niemals das Mittel, das Gott je vorgesehen hat, um irgendeinen Menschen zu retten. Es kam daneben ein, um ganz etwas anderes auszuführen und zu bewirken, was nämlich zu zeigen, wie sündig der Mensch ist. Ja, in welcher Hinsicht denn sündig? Eben in einer noch weiteren Hinsicht als nur die genannte. Es ist ja nicht nur so, dass wir Böses tun, also dass wir manchmal lügen oder Leute hintergehen oder uns etwas in die eigene Tasche schaffen, das uns nicht gehört. Solche Dinge tun wir, das ist Böses tun. Und auch unsere Zunge richtet allerhand Böses an. Aber wir sind noch viel schlimmer als das. Und das kann erst das Gesetz zeigen. Wir sind auch unfähig zum Guten. Wir tun nicht nur Böses, sondern sind auch unfähig zum Guten. Und das hatte Israel noch nicht kapiert. Israel war gerettet worden, herausgeführt worden, steht am Fuße des Sinai und Gott legt ihm das Gesetz vor, und was sagt Israel? Hätten sie gewusst, wie unfähig zum Guten sie sind, hätten sie bekannt und gesagt, oh Gott sei uns gnädig, oh Gott sei uns gnädig, wie wollen wir diese Forderungen erfüllen? Aber das sagen sie nicht, sondern sie sagen, alles, was Gott gesagt hat, wollen wir tun. 2. Mose 19, dort steht das. 2. Mose 19, Vers 8. Da antwortete das ganze Volk insgesamt und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und damit ging Israel ein auf die Probe des Gesetzes. Und natürlich musste Israel versagen. Und Gott wusste natürlich, was im Herzen der Israeliten, was im Herzen der Menschen ist. Er weiß, dass im Menschen auch dieses Übel steckt. Dass der Mensch sich nämlich für gut hält und meint, er könne Gutes tun. Er könne Gott gefallen. Gott müsse ihm nur sagen, was und wie. Dann werde er es tun. Und Gott hat darum das Gesetz gegeben, um durch das Gesetz zu zeigen, dass wir unfähig zum Guten sind. Eine niederschmetternde Feststellung. Ein niederschmetterndes Ergebnis dieser Probe. Aber so ist es. Das Gesetz hat erwiesen, was der Herr Jesus in Johannes Kapitel 6, Vers 63 sagt, das Fleisch nützt nichts. Das ist der Mensch, auch der beste Mensch, auch der polierte Mensch, auch der religiöse Mensch, auch der zivilisierte und der kultivierte Mensch. Von dem sagt Gott, das Fleisch nützt nichts. Aber das Gesetz allein konnte es uns zeigen. Und jetzt, wenn wir vergleichen Gesetz mit Neuem Testament, haben wir das, was ich gestern nannte, Diskontinuität, in diesem Punkt. Die Gegensätze könnten größer nicht sein zwischen dem, was das Neue Testament uns lehrt und dem, was das Gesetz lehrt. Das Gesetz fordert vom Menschen, was er niemals erfüllen kann. Im Evangelium wird uns geoffenbart, dass Gott gehandelt hat und das getan hat, was der Mensch nicht kann. Römer 8, Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, weil der Mensch Mensch ist, konnte das Gesetz kein Heil wirken. Das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn sandte. Ich habe jetzt abgekürzt das Zitat. Indem er seinen eigenen Sohn sandte. Und in seinem Sohn hat Gott alles getan, was der Mensch nie tun kann. Und was darum auch das Gesetz nie zu Wege bringen kann. Römer Kapitel 10, Vers 4, Christus ist des Gesetzes Ende. jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Römer Kapitel 6, Vers 14. Ha, wie großartig ist das! Und ich wünschte, dass wir das noch viel tiefer und gründlicher kapierten. Die Sünde wird nicht über euch herrschen. Warum nicht?
Weil ihr euch so treu an das Gesetz hält.
Nein, das steht nicht da. Das Gesetz kann niemals von Sünde befreien, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz. Also gesetzlos. Nein, nein. Unter Gnade. Die Gnade allein vermag es uns zu befreien von der Kraft der Sünde. Die Gnade allein vermag uns zu verbinden, in Beziehung zu bringen mit Gott selbst. Und so ist die Gnade allein der Weg, der uns befähigt, die Sünde zu überwinden. Gegensätze. Der Hebräerbrief arbeitet mit diesen Gegensätzen Gesetzesbund, alter Bund und das, was Gott in Christus getan hat, durch den ganzen Brief hindurch. Und ich meine, dass das ein Thema ist, womit die christliche Gemeinde sich immer wieder schwer getan hat und womit wir uns auch persönlich schwer tun. Wir haben es als Gläubige irgendwie schwer, das Prinzip der Gnade zu erfassen. Warum? Warum? Ich denke, weil wir uns doch immer noch zu viel Gutes zutrauen. Irgendwie meinen wir sagen zwar schon, ja, ich bin ein Sünder und ich konnte nur gerettet werden, weil der Herr Jesus meine Sünde trug und weil Gott mir vergeben hat. Und jetzt bin ich ein Kind Gottes und jetzt bin ich anständiger. Und dann meinen wir, jetzt können wir aber Gutes tun. Nein, wir können es immer noch nicht. Wir können es immer noch nicht, auch auf uns gestellt nicht. Und so denke ich, dass unter uns sehr viel mehr das Prinzip des Gesetzes wirkt, dass wir viel gesetzlicher sind, als wir meinen. Manche Leute meinen, Gesetzlichkeit sei, wenn man sagt, du musst solch und solche Haartracht tragen oder du darfst dies und jenes nicht essen. Das kann auch Gesetzlichkeit sein. Aber solche Dinge glaube ich nicht, dass die uns Schwierigkeiten machen. Sondern uns macht Schwierigkeit das Prinzip des Gesetzes, dass wir meinen, wir müssen etwas leisten. Und wir können nichts leisten. Wir können nichts leisten. Ich lese einen Vers aus dem Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 2, Vers 6. Und um das in uns zu Wege zu bringen, arbeitet Gott unser ganzes Leben an uns. Und ich muss selber immer wieder zu diesem Punkt zurückkommen und sagen, ach Herr, du hast mir schon so oft gesagt, wann lerne ich es endlich? Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm. Wie haben wir Christus den Herrn empfangen? Ihr erinnert euch, ich erinnere mich auch noch gut, als ich zum Herrn kam und ihn aufnahm, da wusste ich, dass ich total bankrott bin. Dass ich mich ihm anvertrauen musste und dass ich mich selbst nicht retten konnte und mir nicht helfen konnte. So habe ich ihn aufgenommen. Und dann haben wir den Herrn aufgenommen und dann ändert sich unser Leben und dann hört man auf zu rauchen und auf zu trinken und geht täglich arbeiten und versorgt seine Familie und dann ist man ein anständiger Mensch geworden und dann meint man, man könne es. Ja, das ist ein ganz fataler Fallstrick. Wir bleiben bis an unser Lebensende genau gleich unfähig, Gott zu gefallen, in uns und auf uns gestellt. So wie wir den Herrn aufnahmen, so wandeln wir. Bleiben völlig auf ihn angewiesen, bis zuletzt. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr Jesus. Johannes 15, Vers 5. Und im Römerbrief fasst Paulus zusammen, in der Einleitung des Römerbriefes sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn darin wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es bleibt Glaube, also sich völlig auf ihn verlassen, nie auf uns selbst. Aus Glauben zu Glauben. Und das lehrt das Neue Testament von den verschiedensten Seiten immer wieder. Und wir merken an uns selbst, wie schwer wir haben, den Grundsatz der Gnade zu kapieren. Dass wir sehr schnell in gesetzliches Denken hineinrutschen. Oder dann das Gegenteil. Judas, 4. Vers, dort spricht Judas von Menschen, welche die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Das ist die Gnade Gottes so interpretiert, jetzt brauche ich mich gar nicht darum zu scheren, was Gott will. Nein, die Gnade wirft mich auf Gott und bindet mich an Gott. Und wenn ich an Gott gebunden bin, ist mein ganzes Denken, Sehnen, Sinnen, Trachten von ihm regiert. Und dann lebe ich für ihn, wenn die Gnade mich erfasst hat und wenn ich die Gnade ergriffen habe. Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 19. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Ja, da sehen wir es wieder. Das Gesetz hat gar kein Ziel erreicht. Ich meine Heilsziel, sondern nur etwas erreicht, was nötig ist, damit Gott den Menschen an sein Ziel bringen kann. Es kann uns nur zeigen, wie unfähig zum Guten wir sind. Der Gesetzesbund hängt zusammen mit einem Land. Nun, ich muss natürlich aus diesem sehr großen Gegenstand eine Auswahl treffen. Mose bis Maleachi. Das Gesetz hängt zusammen mit einem Land. Die Verheißungen, die Gott Abraham gab und nachher durch Mose wiederholte, und die Verheißungen, die im Gesetz wiederholt werden, wieder aufgenommen werden, hängen zusammen mit einem Land. Mit einem irdischen Land mit geografisch definierten Grenzen. Ich lese diesen Vers noch einmal, den wir heute bereits hörten. 5. Mose 4, Vers 1. Nun Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechte, die ich euch lehre zu tun, auf das ihr lebet und hineinkommet und das Land in Besitz nehmet, welches der Herr, der Gott, eurer Väter, euch gibt. Hier ist also das Land verheißen und die ganze Geschichte Israels von Mose bis Maleachi dreht sich um das Land. Einzug ins Land, Leben im Land, Verlieren des Landes, wieder Rückkehr ins Land. Aber, und jetzt kommt dieses Aber, das Gesetz vermochte es nicht, den Israeliten ewige, bleibende Ruhe im Land zu geben. Das Gesetz hat auch hierin nichts zur Vollendung gebracht. Und wir merken hier diese Bedingung, die 5. Mose 4 stellt. Höre auf die Satzungen und tut diese Satzungen, damit ihr das Land in Besitz nehmt. Unter diesen Bedingungen musste Israel das Land verlieren, hat es auch verloren. Und hier setzt der Dienst der Propheten ein. Die Propheten bestätigen wiederum, was Mose lehrte. Ich muss vorher noch das sagen. Die ganze Geschichte im Land bestätigt, was Mose lehrte. Bestätigt nämlich einmal die Wahrhaftigkeit und Treue Gottes. Gott sagte, ich gebe euch das Land. Wir lasen das in 5. Mose 4, 1. Und da steht Dutzende von Male in den Mosebüchern, auch in Josua, ich gebe euch das Land. Und Gott hat ihnen das Land gegeben. Aber dann wurde die Bedingung des Gesetzes daran gehängt, Gedeihen im Land hing am Erfüllen der Gebote Gottes. Und Mose hat vorausgesagt, dass Israel, dass die Gebote Gottes, das Wort Gottes, brechen würde und entsprechend aus dem Land vertrieben würde. Ich lese eine Stelle aus 3. Mose, Kapitel 20. 3. Mose, Kapitel 20, Vers 22. Ihr sollt alle meine Satzungen und alle meine Rechte beobachten und sie tun, damit euch das Land nicht ausspeie. Wohin ich euch bringe, um darin zu wohnen. Ich bringe euch hinein. Aber wenn ihr meine Rechte und Satzungen nicht haltet, wird das Land auch ausspeien. Wir werden nachher noch darauf zurückkommen, im letzten oder vorletzten Vortrag. Die Geschichte der christlichen Kirche endet nämlich ganz gleich. Da speit Gott auch aus am Ende. Steht im Neuen Testament. Also unter diesen Bedingungen sagt Mose voraus, dass Israel das Land verlieren wird. Und Mose sagt aber auch voraus, das steht in 5. Mose 28, Verlust des Landes, und dann 5. Mose 30, ihr werdet das Land aber wiederbekommen. Also Verheißung, dass sie das Land wiederbekommen werden. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird der Herr dein Gott von dannen dich sammeln und von dannen dich holen, und der Herr dein Gott wird dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben, und du wirst es besitzen, und er wird dir wohltun und dich mehren über deine Väter hinaus. Das hat Mose also bereits angekündigt. Die Propheten bestätigen das, was Mose sagte. Die Propheten bestätigen Mose, indem sie das Volk beständig messen am Gesetz Moses. Wenn ihr das nächste Mal die Propheten durchlest, macht das einmal für euch, dass ihr dann darauf achtet, wie die Propheten beständig sich auf Mose beziehen, sei es, dass sie ihn direkt nennen, oder sei es, dass sie Wahrheiten, Forderungen wiederholen, die Mose gemacht hat. Also ihr könnt anfangen mit Jesaja 1, dort sind die Parallelen offenkundig, springen einem direkt ins Auge, wie Jesaja Mose kennt und von Mose her argumentiert und Israel somit ihre Sünde, ihr Versagen aufzeigt. Das machen alle Propheten so. Alle. Und sie überführen so das Volk und können darum dem Volk nichts anderes ankündigen, als das ebenfalls von Mose im Falle des Gesetzesbruches angekündigte Gericht. Und so reden alle Propheten von Gericht. Jesaja sagt, der Assyrer wird kommen. Jeremia sagt, vom Norden, Babylon, wird kommen. Alle Propheten bestätigen, das Gericht wird darum kommen. Und dann bestätigen die Propheten wiederum Mose, indem sie auch von Errettung reden. Mose sagte, der Herr wird euch sammeln, er wird euch das Land geben, ihr werdet darin wohnen, nicht mehr ausgespien werden. Und der Herr wird euch wohltun. Aber wir fragen uns, wie soll das aufgehen? Mose hat einige Hinweise gemacht. Und die Propheten beginnen dann, durch Gottes Geist inspiriert, davon ganz deutlich und offen zu reden. Sie sagen, ja, zuerst muss das Gesetz seinen Lauf gehen und Israel muss unter dem Gesetz offenbar werden als untauglich zum Guten. Und wenn Israel so weit ist, dann werden sie bereit sein, in einen neuen Bund einzugehen. Und dieser neue Bund wird nicht von einem Menschen geschlossen werden, von einem menschlichen Mittler wie Mose, sondern von Gott selbst in der Person des Messias. Und so kündigen die Propheten an einen neuen Bund unter einem neuen Mittler, und unter diesem neuen Mittler würde es kein Versagen und Abfallen mehr geben, sondern bleibenden Segen und Frieden. Und genau davon spricht auch der letzte Prophet. Und diese Stelle, die der Bruder gelesen hat, passt vorzüglich. Und darum schlagen wir noch einmal Malachi Kapitel 3 auf, im Vers 1. Was sagt hier Malachi, der da lebte 1000 Jahre nach Mose? Und wir müssen bedenken, was Israel alles hinter sich hat inzwischen. Einzug ins Land, Leben im Land, Vertreibung aus dem Land, teilweise Rückkehr ins Land unter Esra und Nehemia. Und inzwischen ist Israel bereit, diese Botschaft zu hören. Nein, das ist zu viel gesagt. Ein Teil der Israeliten ist bereit, diese Botschaft zu hören, die Malachi hier verkündigt und die in den Tagen des Messias in Erfüllung ging. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her, Johannes der Täufer, und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Also wir merken, die Israeliten fingen selber an zu empfinden, dass sie einen besseren Bund, einen besseren Mittler, bessere Verheißungen brauchen als die des Gesetzes. Sie hatten ja gemerkt, 1000 Jahre haben gezeigt, wir haben das Gesetz gebrochen, wir haben versagt, wir können es nicht halten, wir brauchen einen besseren Bund und einen besseren Mittler. Und dieser bessere Bund und dieser bessere Mittler ist der Herr Jesus, der von den Propheten angekündigte Messias. Ich lese dazu 2 Stellen aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 8, Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. So schlagen also die Propheten die Brücke zwischen Gesetz und Propheten und dem Kommen des Herrn und dem neuen Bund. Er wird zu ihrer Zeit noch nicht aufgerichtet, erst angekündigt, der neue Bund, und der Messias kam noch nicht, der wird aber angekündigt. Und so wird diese Spannung aufgelöst, die ja darin besteht, dass Gott den Vätern das Land verheißen hatte und darum Israel das Land auch gibt und alle Segnungen, aber dann von den Israeliten verlangt, ihr müsst mein Gesetz halten. Irgendwie passt das nicht zusammen, wir merken. Das ist eine Spannung, aber das ist nicht ein Widerspruch, der in Gott begründet wäre, sondern es war notwendig, um die Israeliten zu erziehen und um anhand der Israeliten die ganze Menschheit davon zu überzeugen, dass der Mensch nichts Gutes tun kann. Und wenn wir diese Lektion gelernt haben aus dem Alten Testament, dürfen wir als Heiden, einst wilde Germanen und Wikinger, ich komme aus dem Norden, dürfen wir, die wir in Unreinheit lebten, dieses Evangelium hören, annehmen, bekennen, dass wir nicht nur Böses getan haben, sondern auch Gutes nicht tun können. Dass wir, wie der Römerbrief sagt, untauglich, Kapitel 3, da ist keiner, der Gutes tue, alle sind sie abgewichen, alle sind sie untauglich geworden. Wir dürfen das bekennen und wir dürfen durch den Glauben an den besseren Mittler von Anfang an einen besseren Bund genießen, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. So viel zum Gegensatz Gesetz-Gnade, so viel zur Heilsbotschaft, welche Gott durch Mose und die Propheten verkünden lässt. Und wir sehen, dass zur Heilsbotschaft Gottes auch gehört, dass er den Menschen erziehen muss, ihm zeigen muss, wie nötig er den Retter hat. Jetzt noch 2 Dinge, die mit Israel zusammenhängen, mit dem Alten Testament, mit seiner Berufung und ebenfalls für unsere Zeit lehrreich sind, weil sie einerseits ein Gegensatz sind und andererseits eine Besonderheit darstellen. Israels Berufung hängt mit einem Land zusammen. Ich machte das einmal vor etlichen Jahren, als ich das 5. Mosebuch durchlas. Ich habe jedes Mal angestrichen mit einer Farbe, wenn Gott vom Land redet. Das kommt sicher 100 Mal vor in den 5 Mosebüchern. Immer wieder. Und dort wurde mir deutlich, wie seine Verheißungen mit diesem Land zusammenhängen. Nun, das ist kein Zufall. Das zeigt uns, dass Israel eine ganz andere Berufung hatte als die christliche Gemeinde. Wir lesen im Neuen Testament auch von einem Land, das Gott uns gegeben hat. Ja, ja, seine Grenzen sind aber nicht der Rhein und die Weichsel oder irgend so etwas. Das Land ist nicht geografisch definiert, sondern geistlich. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Örtern in Christus Jesus. Himmlische Örter, geistliche Segnungen. Das ist ein Gegensatz, der in der Tragweite ungeheuer ist. Und das soll uns lehren, dass wir das, was Gott Israel verhieß, nicht eins zu eins übertragen auf die Gemeinde. Gott verhieß Israel ein Land und damit ist deutlich gemacht, dass die Verheißungen, die alttestamentlichen Verheißungen an Israel sind diesseitig, irdisch. Er verhieß ihnen langes Leben, Gesundheit, große Familien, große Herden, die sich ausbreiten, große Ernten, volle Speicher. Solches lesen wir im Neuen Testament nicht. Wir haben Verheißungen im Neuen Testament, dass Gott die Seinen bewahrt und versorgt, aber nicht, dass er sie reich macht. Er kann, aber wir haben keine Verheißung, wo wir da pochen können und sagen können, du hast gesagt, wenn wir dir glauben, dann werden unsere Speicher sich füllen, unser Geldbeutel wird immer dicker werden, immer praller werden und so weiter. Das steht nirgends. Oder große Familien, viele Kinder und langes Leben. Steht nirgends im Neuen Testament. Das ist alttestamentlich. Der Friede, den Gott Israel bereitet im Land, war ein gesellschaftlicher Friede und ein politischer Friede. Um einmal diese für mich immer etwas läppisch klingenden Schlagwörter zu gebrauchen. Es war also ein Friede, der sich bezog auf das Zusammenleben der Menschen auf der Erde und der Nationen untereinander. Nun, wir haben auch solchen Frieden als Geschwister untereinander, ein zwischenmenschlicher Friede. Aber das ist nur das Ergebnis eines viel höheren und größeren Friedens, nämlich des Friedens mit Gott und des Friedens Gottes, der in unseren Herzen ist. Geistlich. Wir lesen im Alten Testament Verheißungen dieser Art. Ich lese zwei Verheißungen, die Gott Israel gab. 2. Mose 15, Vers 26. Wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören wirst und tun, was recht ist in seinen Augen und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin der ewige Jahwe. Und dann Psalm 103, Verse 1 bis 3, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten. Nun werden solche Verse häufig zitiert und dann wird gesagt, hier steht, dass der Herr alle unsere Krankheiten heilt. Also du musst keinen Husten haben. Du Husten hast, dann hast du Gott nicht genug vertraut. Rheuma musst du auch nicht haben und Krebs auch nicht. Nicht einmal Zahnweh. Nun, wir haben dann vergessen, dass Israel eine ganz andere Berufung und Bestimmung hatte als die christliche Gemeinde. Und Gott hat uns als der christlichen Gemeinde keine solchen umfassenden Verheißungen in der Richtung gegeben. Und darum dürfen wir das nicht einfach so, delgell, übertragen, sondern wir müssen bedenken, unsere Segnungen, unser Teil ist in erster Linie himmlisch, geistlich. Und darum kommen wir in keiner Weise zu kurz, auch wenn wir krank sind, auch wenn wir irdisch schwach sind, auch wenn wir hier nicht besonders erfolgreich sind, gesellschaftlich nicht besonders angesehen. Wenn unser Glaube an den Herrn intakt ist, haben wir in ihm alles. Und das wird in keiner Weise berührt von unserem zeitlichen, irdischen Wohlergehen oder Nichtwohlergehen. Wir haben zwar, und das sage ich mit Dankbarkeit, solche Zusagen, 1. Timotheus 4, Vers 6. 1. Timotheus, Kapitel 4, nicht Vers 6, ist der Vers 10. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Gott erhält uns. Wir dürfen ihn darum bitten, dass er unsere Bedürfnisse stillt, dass er uns gibt, was wir brauchen. Aber dann sagt der gleiche Timotheusbrief, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, lasst uns damit begnügen. Also keine Spur von solchen Erwartungen. Wir müssen dann reich und angesehen und erfolgreich und gesund und schön und alles sein. Das ist eine ganz fatale Verwechslung der Bestimmung der Gemeinde und ihrer Identität und ihrer Orientierung mit dem, was einst Israel unter dem alten Bund verheißen war. Wir bedenken auch, dass unser Herr und die Apostel arm waren, gesellschaftlich nicht arrivierte. Ich habe gestern daran erinnert, wie Paulus im Gefängnis endet, als ein vom römischen Gesetz Verurteilter. Er gilt als ein Gesetzesbrecher, weil er eine Religio illicita, eine inzwischen als verboten erklärte Religion, das Christentum lehrt. Und er sagt, dass er um dieses Wortes Gottes willen leidet wie ein Übeltäter bis zu Banden, 2. Timotheus 2, Vers 9, in welchem ich Trübsal leide bis zu Banden wie ein Übeltäter. Und das Wort Übeltäter, griechisch kakurgos, ist das gleiche Wort, das verwendet wird in Lukas 23, Vers 33, für die beiden Verbrecher, die mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wurden. Und auch der Herr Jesus wurde in der Öffentlichkeit identifiziert und verurteilt als ein Kakurgos, ein Übeltäter. Gesellschaftlich nicht arriviert. Paulus war gesellschaftlich in vielerlei Hinsicht eine Niete nach dem Urteil der Öffentlichkeit. Er hatte eine abgebrochene Karriere, wie ein gescheiterter Akademiker, sehr gelehrt, wusste jede Menge, aber aus der Karriere nichts geworden. Mitten im Leben abgebrochen, was ist denn das für einer? Hatte keine Familie, hatte kein Zuhause. Nun, er war nicht ein Vagabund, es gibt Leute auch heute, die kein Zuhause haben, weil sie nichts arbeiten wollen. Das war bei ihm nicht der Fall. Er hat gearbeitet, hat Gott gedient, hat den Gemeinden gedient, aber er hatte kein festes Zuhause. Und wie wird man ihm deswegen nicht auch öfters scheel angesehen haben? Er hatte wahrscheinlich ein körperliches Gebrechen. Er spricht von einem Pfahl im Fleisch, den der Herr ihn nicht wegnahm, als er ihn darum bat. Er muss es selbst erleben, dass Mitarbeiter von ihm krank werden und sie bleiben krank und er kann nichts tun, sondern er muss sie liegen lassen und weiterziehen. 2. Timotheus 4, Vers 20. Erastus blieb in Korinth, Trophimus habe ich in Milet krank zurückgelassen. Also wir merken, dass das Neue Testament das Gewicht ganz anders legt in den zeitlichen Dingen als das Alte Testament. Und das sollten wir nicht vergessen. Und ich sage das darum so deutlich und darum so klar, weil diese Tatsachen in letzten Jahren sehr oft übersehen oder sogar auf den Kopf gestellt worden sind. Dass man also gelehrt hat und viele haben es geglaubt, weil man so etwas ja gerne glaubt und es einem schmeichelt, dass man ja als Kind Gottes ein Kind des Höchsten sei, ein Königskind, und da soll es einem nur gut gehen. Da soll man nicht nur mit dem Rad fahren, sondern mindestens ein Rolls-Royce und so weiter. Und das ist völlig verkehrt geurteilt. Ach, was sind diese zeitlichen Dinge? Vergehen ja alle. Was macht's, wenn wir krank sind, aber um den Herrn? und in ihm ewigen Frieden, ewige Freude, unvergängliche Wonne. Oder was macht's, wenn wir hier irdisch, menschlich in der Zeit ein bisschen den Kürzeren ziehen und hier nicht die Ersten und die, als die Besten gelten? Was macht's? Haben wir damit etwas verloren? Nein, nichts. Nichts. Weil wir in Christus alles haben. Alle geistlichen, ewigen Segnungen in ihm. Und weil wir eins bei ihm sein werden, mit ihm verbunden sein werden. Mose tut Zeichen. Mose tut Zeichen. Wir dürfen dabei zwei Dinge nicht außer Augen lassen. Mose war der Mittler des Gesetzesbundes, war also ein Mittler zwischen Gott und Israel, hatte damit also eine ganz einmalige Bedeutung und Rolle. Und das muss uns natürlich schon zur Vorsicht mahnen, dass wir nicht sagen, Mose konnte Zeichen tun, wir können auch, wenn wir nur genug glauben. Das ist vollständig falsch gedacht. Wir haben, keiner von uns ist ein Mittler. Ich hoffe nicht, dass jemand da sitzt, der meint, da sei einer. Keiner von uns hat eine heilsgeschichtlich einmalige Rolle, niemand. Mose hatte eine solche, auch der Herr Jesus. Das brauchen wir nicht eigens hervorzuheben. Und doch wird oft gesagt, der Herr Jesus heilte alle. Ich kann das auch tun. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. Oder die Apostel hatten eine heilsgeschichtlich einmalige Rolle. Sie taten Zeichen. Wir dürfen nicht sagen, weil die Apostel Zeichen taten, tun wir das auch, wenn wir nur genügend glauben. Darauf werde ich noch näher eingehen im nächsten oder übernächsten Vortrag. Mose tut also Zeichen, weil er ein Mittler ist, hat eine heilsgeschichtlich einmalige Rolle. Er ist der erste Mann in der Geschichte der Erlösten, der Zeichen tut. Das zeigt also, dass das etwas sehr Seltenes ist, nach 2500 Jahren Menschheitsgeschichte. Abraham tat keine Zeichen, Noah tat keine Zeichen, von Henoch lesen wir nichts, auch von Abel nicht, von Jakob nicht, Isaac nicht, von Josef nicht. Der Mann Mose ist der Erste, der Zeichen tut. Was ist der Zweck der Zeichen? Zwei Dinge. Mose selbst sagt, sie werden mir nicht glauben, dass du mich gesandt hast. Dann gibt Gott dem Mose drei Zeichen, die er tun soll, die einmal zeigen, dass Gott ihn gesandt hat. Erstens, sie zeigen, dass Gott ihn gesandt hat. Und zweitens, das ist fast noch wichtiger, sie zeigen auch, wozu Gott ihn gesandt hat. Zeichen sind mehr als bloße Erweise göttlicher oder übernatürlicher Macht. Wunder sind Erweise übernatürlicher Macht. Zeichen sind aber Wunder, welche etwas zeigen. Das Wort Zeichen und Zeigen ist ja vom Wortstamm her verwandt. Zeichen zeigen etwas. Zeigen etwas auf. Wie eine Verkehrstafel oder wie ein Symbol. Wenn Sie plötzlich in Not geraten, dann sehen Sie irgendwo ein Symbol, steht ein Männchen da. Haha, da rennen Sie dahin. Das ist nämlich die Toilette. Das ist ein Zeichen, das etwas aussagt. Eine Hieroglyphe. Und so hat Mose Zeichen getan. Und das bedeutet, dass jedes Zeichen etwas sagte über die Absicht Gottes in der Erlösung. Das bestätigt sich bei den Zeichen, die der Herr und welche die Apostel taten, erneut. Lasst uns das ganz kurz streifen in 2. Mose 4. 2. Mose 4. Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was ist das in deiner Hand? Und er sprach, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange und Mose floh vor ihr. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanze. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stabe in seiner Hand. Das ist ein Zeichen. Und wenn Gott Anweisungen gibt, ein Zeichen zu tun, wenn Gott ein Zeichen durch einen Menschen wirkt, dann dürfen wir annehmen, dass das Zeichen in Einklang steht mit dem Gott des Friedens. Also, dass es nicht eine x-beliebige Demonstration von Macht ist, die irgendein Zauberer tun könnte, sondern dass sie etwas aussagen über Gottes Wesen und Gottes Absichten. Der Stab in der Hand ist das Zeichen der Regierungsgewalt. Psalm 110, dort wird dieser Ausdruck verwendet, auch in Bezug auf den Messias. Mose hat einen Stab in der Hand und der Herr sagt, wirf ihn auf den Boden. Und das ist geschehen beim Sündenfall. Der Mensch hat den Stab verloren. Wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Was hatten wir gestern gehört? Zur Herrschaft. Durch die Sünde hat der Mensch den Stab aus der Hand gegeben. Und der Stab wird zur Schlange. Die Schlange ist natürlich die alte Schlange, die wir kennen aus der Geschichte des Sündenfalls. Die Schlange jagt seither den Menschen. Seither ist der Mensch ein Knecht Satans und ein von Todesfurcht sein ganzes Leben in Knechtschaft gehaltener. Und dann, was sagt Gott? Jetzt greift die Schlange. Greift die Schlange, strecke deine Hand und fasse sie beim Schwanz. Mose greift die Schlange und die Schlange wird zum Stab. Das bedeutet, dass Gottes Absicht der Erlösung die ist, dem Menschen seiner wahren Bestimmung wieder zuzuführen. Wir kommen durch den Glauben an Jesus Christus tatsächlich zur Herrschaft. Jetzt erst geistlich. Jetzt herrschen wir im Leben. Wir haben Sieg und Herrschaft über die Sünde. Gesellschaftlich sind wir noch out, macht aber nichts. Ich bin das gerne. Also dieses Zeichen spricht davon, wie der Mensch seiner wahren Bestimmung zugeführt wird. Dann das zweite Zeichen. Übrigens, das sage ich jetzt nur so als Denkanstoß, könnt das für euch mal durchdenken. Markus 16, der Schluss, knüpft hier an. Vielleicht kommen wir heute Abend noch darauf. Schlangen aufnehmen. Dann das zweite Zeichen, Vers 6. Der Herr sprach weiter zu ihm, stecke doch deine Hand in deinen Busen. Und er steckte seine Hand in seinen Busen und er zog sie heraus und siehe, seine Hand war aussätzig wie Schnee. Und er sprach, tue deine Hand wieder in deinen Busen. Und er tat seine Hand wieder in seinen Busen und er zog sie aus seinem Busen heraus und siehe, sie war wieder wie sein Fleisch. Gott redet zum Menschen und was sagt er? Stecke deine Hand in deinen Busen, in den Bausch deines Gewandes. Fass mal an dein Herz. Naja, mach ich. Und Mose fährt mit seiner Hand in sein Herz und dann sagt Gott, jetzt hol mal raus, was in deinem Herzen ist. Was ist in deinem Herzen außer? Der Mensch, der außen so poliert und geschliffen erscheinen mag, so zivilisiert und so nett, was hat er für ein Herz? Unrein. Davon spricht der Sohn Gottes ganz deutlich in den Evangelien, aus dem Herzen des Menschen kommen hervor Lüge, Tücke, Neid, Mord, Hurerei, falsches Zeugnis. Und diese Dinge verunreinigen den Menschen. Das ist in deinem Herzen. Dieses Zeichen zeigt also, was im Herzen des Menschen ist. Und nachher redet Gott wieder. Und das ist ja das Schöne, Gott redet nicht nur einmal, um uns zu zeigen, wie verkehrt, wie sündig wir sind, sondern dann redet er wieder. Und dann redet er von einem Weg, wie wir rein werden können. Und so steckt er die Hand wieder herein, holt sie heraus und die Hand ist wieder rein. Also will Gott ist daran, Israel zu befreien aus der Knechtschaft und Gott ist daran, Israel zu reinigen von der Sünde. Das will Gott tun und das bedeuten die Zeichen. Und wir könnten jetzt alle Zeichen durchgehen, die der Herr Jesus getan hat. Und jedes Zeichen redet von ihm, wer er ist, der von Gott Gesandte, der Sohn Gottes. Reden von seinen Wesenheiten und von seinem Werk. Was sein Erlösungswerk bedeutet. Wir sehen, es geht bei Zeichen also nicht um Demonstration von übernatürlicher Macht, dass die Leute einfach staunen, oh, und rücklings fallen. Sondern dass sie erkennen, wer Gott ist und was seine Absichten sind. Und das erneut soll uns sehr vorsichtig machen, wenn es darum geht, dass wir uns fragen, ob Christen denn auch Zeichen tun sollen. Ich meine nicht, Aber davon werden wir heute Abend noch hören. Aber lasst uns mit diesem Gedanken schließen. Das ist das Großartige, das Gott mit dem Menschen vorhatte und das er durch Mose schon zeigte und das Israel über den Umweg des Gesetzes dann auch erfahren wird. Befreiung von jeder Knechtschaft, von der Knechtschaft der Sünde und Satans letzten Endes und Reinigung von der Verunreinigung, von der Befleckung durch die Sünde, die uns untauglich und unpassend gemacht hat für die Gegenwart und Gemeinschaft Gottes. In Christus dürfen wir beides besitzen. Leben, Herrlichkeit, Gemeinschaft mit ihm.